Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und der begrüßt euch an diesem Dienstagabend nach einem wirklich, ich möchte sagen, hell of a day. Wenn ihr wüsstet, was ich heute gemacht habe, den ganzen Tag bin ich in Berlin rumgerannt. Heute war ja großer Baywatch-Tag in Berlin. Die Stars, die gesamte Crew des neuen Baywatch-Films. Ja, Baywatch, richtig gehört. Das filmische Remake der kultigen 90er-Jahre-Serie. Startet diesen Donnerstag und heute war großer Bahnhof halt in Berlin. Alles war schön geplant und es sollte eine Pressekonferenz geben unter freiem Himmel. Und dann, ja, dann kam dieses ungemütliche Unwetter vorbei und hat uns wirklich da den halben Nachmittag verhagelt. Dadurch hat sich die ganze Veranstaltung in die Länge gezogen. Dann war ich erst wieder um 6, war ich überhaupt erst wieder zurück. Und dann war jetzt ja auch schon fast 8 und ich musste ja hier ins Studio. Und also, ich bin den ganzen Tag rumgerannt. Für euch. So bin ich. Hab euch aber immerhin auch Dwayne The Rock Johnson mitgebracht heute Abend in die Sendung und natürlich werfen wir auch einen Blick in eben dieses filmische Remake der Kultserie Baywatch ab Donnerstag in den Kinos. Gucken mal, was das Ding vielleicht so kann. Außerdem freuen wir uns heute Abend auf einen zauberhaften Gast in der Sendung. Max Riemelt wird da sein, der ist seit Donnerstag schon im Kino mit seinem tollen, neuen, ganz düsteren, fiesen Thriller Berlin Syndrome. Dann werden wir einen weiteren Filmstart der Woche noch gucken. Ein Film mit dem wahnsinnig langen Titel Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagt man. Der startet nämlich diese Woche und eine neue Serie haben wir auch ins Auge gefasst. This is Us heißt sie. Anna Wollner hat sie sich angeguckt und wird euch erzählen, ob sie was taugt und wenn ja, was sie taugt. Das also in dieser Stunde, eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Kurze Frage in die Runde. Ja. Wer erinnert sich denn noch? Ja. Trommel-Intro. Und dann... So haben sich nämlich Intros von Serien angehört. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. 1989 ging's los im Fernsehen mit Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu. Eine Serie, die zwei Menschen weltberühmt gemacht hat, nämlich Pamela Anderson als CJ Parker und natürlich David Hasselhoff als Rettungsschwimmer-Boss Mitch Buchanan. So lebten sie also ihr Serienleben am Strand, viele Jahre, 12 insgesamt, und retteten Menschen vor dem Ertrinken, klärten nebenbei auch das ein oder andere Verbrechen am Strand auf und vor allem kümmerten sie sich um sich selbst. Also die Jungs in erster Linie darum, mit geölten Muskeln in der Sonne gut auszusehen und die Mädels darum, mit gut geölten Brüsten, wenn auch verpackt in roten Badeanzügen, gut auszusehen. Rote Shorts, Jungs, rote Badeanzüge, Mädels, das war Baywatch. 10 Jahre, über 10 Jahre im Fernsehen sehr erfolgreich. Erst in Malibu, später dann gab es noch so eine Auskopplung Hawaii, da ging das Ganze dann schon dem Ende entgegen. Jetzt am Donnerstag startet Baywatch neu und zwar nicht als Serienremake, sondern als Filmremake, als Spielfilm in den Kinos und die Hauptrollen haben sich auch über die Jahre ein bisschen geändert. Mitch Buchanan wird jetzt gespielt von Muskelpaket Dwayne The Rock Johnson und CJ Parker wird gespielt von Model und Schauspielerin Kelly Rohrbach. Die beiden also quasi als übrig gebliebene Rettungsschwimmer aus der Serie. Die anderen Figuren ringsherum um die beiden sind neue Figuren. Also man hätte jetzt nicht sämtliche Figuren aus der Serie neu besetzt und neu in diesen Film geholt, sondern es sind diese beiden, die beiden legendärsten, die umgeben sind von jeder Menge anderen. Los geht's damit, dass die ja schon bestehende Truppe um Mitch Buchanan, also um Dwayne Johnson, Nachwuchs suchen. Am Strand werden neue Rettungsschwimmer gesucht. Es gibt einen jährlichen Contest, an dem man teilnehmen kann. Mehrere junge, engagierte Rettungsschwimmer ins B kommen auch und müssen sich so einem Test unterziehen. Und dann kommt so ein Typ, der meint, er hätte das alles überhaupt nicht nötig. Ein ehemaliger Leistungsschwimmer und Goldmedaillengewinner, Matt Brody, gespielt von Zac Efron, der ist quasi so als eine Art PR-Gag dahingesetzt worden, um das Image der Rettungsschwimmer ein bisschen aufzubessern. Das Problem ist nur, der hält sich an keinerlei Regeln. Das kann Mitch Buchanan überhaupt nicht leiden und auch das Team findet, dass er geht so, denn überall, wo dieser Matt Brody auftaucht, kollidiert er mit den engagierten Rettungsschwimmern vor Ort, die es da schon gibt.
Hast du mir gerade auf die Brüste geguckt?
Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nicht so direkt auf sie draufstarren.
Du guckst sie gerade schon wieder an.
Ja, gut, jetzt schon. weil du von ihnen geredet hast.
Kleiner Test. Oh, durchgefallen. Oh Mann, wir werden hier viel in Badeklamotten rumlaufen und...
Ja.
Also, wenn das ein Problem für dich ist...
Das ist gar kein Problem. Für mich. Ich nicht.
Gut.
Cool.
Okay, du hast sie gerade wieder angeguckt.
Nein, hab ich nicht. Ich hab sie nicht. Das ist ein Kompliment, wenn du drüber nachdenkst.
Ja, das ist ein Kompliment, wenn du drüber nachdenkst, wenn einem einer so genau auf die Oberweite starrt. Ihr merkt schon so ein bisschen in diesem ersten kleinen Ausschnitt, wo das Ganze hingeht im Remake. Diese Ernsthaftigkeit, die Baywatch früher durchaus hatte, wo man das schon ernst genommen hat und was dadurch aus heutiger Sicht auch einfach ein bisschen strange wirkt. Diese Ernsthaftigkeit ist größtenteils komplett rausgenommen. Es geht tatsächlich darum, diese ganzen Geschlechterklischees, für die Baywatch hier auch stand, was ich eben meinte. Die Jungs mit den eingeölten Muckis, die sich um die wirklich ernsten Themen am Strand kümmern. Und auf der anderen Seite die Mädels, die einen netten Augenaufschlag haben und so ein bisschen dafür da sind, dass es den Jungs halt mental ganz gut geht. Das war in den 90ern so, das hätte man heute natürlich im Film nicht wiederholen können. Das heißt, die ganzen Geschlechterklischees für den Film wurden umgedreht. Die Jungs sind, kurz gesagt, eher so die Dösbuddel und die Mädels sind so die toughen Girls im, ja, vielleicht Anfangshintergrund, wo man aber schnell merkt, eigentlich haben die das Heft hier fest in der Hand. Einiges an neuen Schauspielern drin in diesem Film, auch Schauspieler, die wir bisher noch gar nicht so gut kennen. Kelly Roebuck, hatte ich gesagt, steht auch noch am Beginn ihrer Karriere. Ähnlich geht's Alexandra Daddario, die habt ihr gerade gehört, in dem Ausschnitt mit Zac Efron zusammen. Priyanka Chopra ist ein Bollywood-Star, den man aber auch hier bei uns noch nicht so kennt. Die spielt den weiblichen Bösewicht im Film. Da taucht dann so eine Frau auf, wo man genau weiß, diese Frau wird Ärger verursachen. Alles natürlich mit einem riesengroßen Augenzwinkern und alles auch irgendwie, ja, man darf schon sagen, platt, aber so platt und so konsequent platt, dass es dann an einigen Stellen auch wirklich wieder schreiend komisch war. Also wenn ihr ab Donnerstag zwischendurch mal Lust haben solltet, einfach in so einen Film zu gehen, in dem man sich reinsetzt mit der Clique, bevor man dann weiterzieht und den Rest des Abends vielleicht beim Grillen draußen genießt oder irgendwo am See oder sonst wo feiern geht und es sich gut lassen geht, dann wäre das so ein Film für so einen lustigen Abendauftakt. Erwartet da bitte nicht irgendwas großartig Tiefgehendes. Es ist eine reine, in Amerika sagt man R-rated Komödie. Bei uns würde man sagen, viel Pipi-Kaka-Humor drin, obwohl er bei uns ab 12 freigegeben ist und nicht wie in Amerika ab 17. Aber wie gesagt, kein großartiger Tiefgang, einfach nur Spaßkino und als solches tatsächlich lustig gewesen. Ich habe ein paar Mal an ein paar Stellen im Film wirklich herzhaft lachen müssen über die Dämlichkeit, die ich da sehe. Ja, trotz unwetterartigen Niederschlägen, sagt man, glaube ich, so hochoffiziell heute in Berlin. Passenderweise rund um die Interviews zum neuen Baywatch-Film. Ja, also trotz dieses beeindruckenden Wetters, wo man zwischenzeitlich vielleicht noch so 10 Meter weit gucken konnte, haben wir es dann irgendwann hingekriegt. Es hat sich alles ein bisschen verzögert, aber es gab dann die Interviews mit den Stars und ich hatte euch ja eben schon Dwayne The Rock Johnson versprochen, mit dem ich reden konnte über eben diesen Film, über seine Rolle als Mitch Buchanan und auch darüber, dass von vornherein, als sie damals geplant haben, dieses Remake zu machen als Film im Kino, sofort klar war, aus amerikanischer Sicht gesprochen, wir können hier kein Copy and Paste machen, wir können nicht einfach hingehen und die Serie von damals aus den 90ern jetzt irgendwie in Spielfilmform auf die Leinwand pressen, das würde nicht funktionieren. Das heißt, die Absicht war von vornherein R-rated, also eine Komödie, die dann doch so derb ist, dass sie in Amerika erst ab 17 Jahren freigegeben ist. Und das war dann auch der Einstieg in unser Gespräch heute, warum nämlich R-rated überhaupt so wichtig war für ihn.
We wanted to make a movie that was big, that was fun, that was R-rated, that pushed the envelope, that was dirty, that was a little crass, that was some moments in the movie where you would, the audience would go, oh my God, I can't believe they just did that. And that's the best part about it, you know, it really is the best part about it. And we've opened up in the States and, you know, like the TV show, critics didn't like the movie, but like the TV show, audiences loved it. So we did our job.
Absolutely. I mean, preparation is everything for a good movie. So I guess you prepared and trained well before the movie. Sure. What I want to know is who trained with who, the perfect mouth-to-mouth.
Oh, that well, all the female, my female co-stars, right? Ilfinesh, Kelly, Alexandra, Priyanka. I practiced with them.
Yeah.
Mouth-to-mouth is what we did. So we had intervals of make-out sessions. In my trailer, yes. So one would come in and we would make out, and then another one would come in and then we make out, and then we literally got to a point where there were 5 of us kissing each other at the same time. That's what we do. But it's what you do for your craft. it's what you do to prepare as an actor. I'm very prepared. I'm very strict with my role. So that was, you know, it was daunting. It was interesting.
All for the craft.
It's all for
just like
the craft.
You said it, absolutely. Yes. Zach looks a little bit like your own mini-me in this movie. I mean, this guy must have trained the hell out of himself. Did you help him? Did you lock him into your own 24/7 Iron Paradise? What did you do with him?
No, I didn't. Zach came in incredible shape. Zach raised the bar. All joking aside, Zac Efron raised the bar when it comes to actors coming in shape. So, you know, again, Stallone in Rambo. What was that? Jake Gyllenhaal in that boxing movie. What's the name of that boxing movie?
Southpaw.
He came in amazing shape. There's actors who've come in amazing shape for their roles over the years. But the shape that Zac Efron came in, it's like that's like bodybuilding stage kind of shape. I was very, very impressed. And I'm so happy for the world in Germany to see how crazy shape he came in.
I mean, for you, it's normal. For him, it's like really impressive.
Well, hey, you know, God delivered. I signed. Did you talk to the girls yet?
Yes, I talked to
them.
Oh,
man. You should go back and tell them. Yeah, he said you guys all kissed at the same time.
Well, Kelly said she was the one, like, doing the practicing with like, everybody on set for the mouth-to-mouth.
Oh, yes. Everyone.
She said she was just lying in the sand and everybody came and trained as long as he needed to get really good in that.
Yeah, Kelly's a trooper. She's a real she's a real team player that way. Yeah, real team player.
I appreciate that, man.
Yeah, thank you, man.
Da soll noch mal einer sagen, die Amerikaner könnten mit Ironie nicht umgehen. In dem Fall konnte er das sehr gut, aber Dwayne Johnson ist halt auch immer ein lustiger Kerl. Kurze Anmerkung noch zu Zac Efron, wenn ihr euch den dann am Donnerstag im Kino anguckt, der sieht wirklich aus, als hätte ihn irgendeine ganz üble Bodybuilding-Hexe mit einem Fluch belegt oder so. Wenn der sich das erste Mal das T-Shirt runterreißt, dann sieht er wirklich aus wie, wer sich noch erinnert, früher diese Masters of the Universe Plastikspielzeugfiguren, so He-Man und so, so ungefähr. Ungefähr sieht Zac Efron in diesem Film aus. Er wollte dann die Frage nicht wirklich beantworten, wie viel davon echt und wie viel vielleicht doch ein bisschen CGI war, aber Dwayne Johnson hat gesagt, Zac Efron kam also in unglaublicher Form schon zum ersten Drehtag und musste vorher wohl sich monatelang in irgendeinem Fitness-Gym eingeschlossen haben, um da stundenlang Gewichte zu stemmen. Der Film ab Donnerstag draußen, wenn ihr Bock auf Quatsch habt, vielleicht kann man es so zusammenfassen, dann guckt euch diesen Film an und freut euch vielleicht auf John Bass. Auch ein relativ neuer Schauspieler noch. Manche von euch haben den vielleicht in der ernsten Rolle in dem Film Loving gesehen, aber hier outet er sich total als absolutes Comedy-Talent. Er hat die Nacktszene des gesamten Films und ist als Kerl, das nun mal vielleicht, um euch auf die Reise zu schicken, auch tatsächlich der Einzige, der für eine Nacktszene sorgt. Also wer da hofft, dass sich die Mädels irgendwie entblättern würden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Das sind schon relativ beeindruckende Zahlen. Ne? 17,8 Millionen Zuschauer, 3 Golden Globe-Nominierungen, Favorit bei der Emmy-Verleihung. Die amerikanische Familienserie This Is Us, könnte man sagen, ist quasi der neueste heiße Scheiß in Sachen Familienunterhaltung. Seit letzter Woche läuft die Serie jetzt auch bei uns, immer 21:15 auf Pro7. Anna Wollner hat die erste Staffel mit ihren 18 Folgen schon komplett weggebinge-watched, quasi an einem Wochenende gnadenlos durchgezogen. Ob ihr unbedingt ein- oder vielleicht doch lieber ausschalten sollt, das sagt sie euch jetzt selbst.
Wir sind 36, wir sind offiziell Ende 30, wir stecken tief in den 30ern. Wie bin ich hier gelandet? Wo zur Hölle ist die Zeit hin? Du bist in meinem Leben das einzig Gute, Kev.
Na, so toll bin ich auch wieder nicht.
Ich weiß. Das macht es ja nur schlimmer.
Ein Gespräch unter Geschwistern an ihrem 36. Geburtstag. Oder besser gesagt, ein Gespräch unter Zwillingen. Kevin, Schauspieler, und Kate, irgendwie sowas wie seine Managerin, nutzen den Geburtstag zur Reflexion über ihr bisheriges Leben.
Ich hatte dieses Traumleben, das ich mir so schön ausgemalt hatte. Eine echte Karriere. Ich würde einen Mann wie Dad heiraten. Ich würde eine Mom sein wie Mom. Aber sieh mich an, Kevin. Als hätte ich den Traum in mich reingestopft.
Neben Kate und Kevin hat auch noch Randall Geburtstag, ihr schwarzer Adoptivbruder. Denn eigentlich waren Kate und Kevin Drillinge. Bei der Geburt ist eines der Kinder gestorben, aber wie es der Zufall so will, wird am Tag ihrer Geburt ein schwarzes Kind ausgesetzt und der entbindende Arzt hat für ihren Vater Jack einen Rat.
Ich stelle mir vor, dass Sie irgendwann so ein alter Mann sein werden wie ich, der einem jüngeren Mann das Ohr abkaut, um ihm zu erklären, wie Sie die bitterste Zitrone, die einem das Leben geben kann, genommen haben und es geschafft haben, daraus Limonade zu machen. Wenn Sie das können, werden Sie trotzdem 3 Babys aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen. Nur nicht ganz so wie geplant. Sehen Sie sich die Babys an. Die freuen sich, ihren Vater kennenzulernen. Ich habe das Gefühl, dass sie einen guten haben.
Der schwarze Randall wächst also in einem komplett weißen Umfeld auf. Und This Is Us erzählt davon mit Blick auf die Vergangenheit, von den 1970ern bis in die Gegenwart. Begleitet seine Figuren von der Geburt bis ins Erwachsenenalter. Jede Folge steht unter einem inoffiziellen Thema und erzählt verschachtelt auf 2 beziehungsweise manchmal sogar 3 bis 4 Zeitebenen aus dem Leben der Familie Pearsons. Durch die nonlineare Erzählstruktur gibt es tiefe und verschachtelte Einblicke in die Charakterentwicklung. Durch die Zeitverschiebung in die Vergangenheit wird das Verhalten in der Gegenwart erklärt und verdeutlicht. Nach und nach, wie bei einer russischen Matroschka, entfalten sich die Persönlichkeiten der 4 Hauptfiguren.
Du willst, dass ich etwas sage?
Ich sagte doch schon, ich will gar nichts von Ihnen.
Aber du bist hier.
Um Ihnen das zu sagen.
Scheint mir, als wolltest du, dass ich um Vergebung bitte, damit du hier rausstürmen und Scheiß auf dich rufen kannst.
Das ist lächerlich.
Es sind dabei typisch amerikanische Figuren und es klingt auf dem Papier tatsächlich seifenoperartiger, als es am Ende ist. Kevin, der Schauspieler der Familie, fasst es einmal ganz gut zusammen in einer der späteren Folgen und sagt: Meine Mutter ist verheiratet mit dem besten Freund meines toten Vaters, meine Zwillingsschwester ist stark übergewichtig und mein adoptierter schwarzer Bruder hat seit kurzem wieder Kontakt zu seinem biologischen Vater, der dummerweise im Sterben liegt und schwul ist. Das ist natürlich überspitzt, aber wahr. Der erfolgreiche Schwarze, der mit seiner Herkunft hadert, der Schönling, der seiner Schauspielkarriere neue Impulse setzen will und die übergewichtige Kate, die sich nur über ihr Gewicht definiert.
Also, wollen wir dicke Freunde sein?
Sehr gern. Aber ich werde abnehmen.
Weißt du, ich vermutlich nicht.
Okay. Ich darf mich jetzt nicht in einen fetten Mann verlieben.
Dann speck ich wohl doch ab.
This Is Us ist eine klassische Ensemble-Serie mit einem großartigen Cast. Mandy Moore, Emilio Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz und Justin Hartley. Keiner spielt sich dabei bewusst in den Vordergrund und ist auch mal eine Folge lang gar nicht zu sehen oder taucht nur am Rande auf. Die Serie drückt zwar ganz bewusst auf die Tränendrüse, aber sie führt dabei nie vor oder labt sich am Leid seiner Helden. Sie hat etwas Alltägliches und ist, gerade wegen der Erzählstruktur und den damit einhergehenden vielen Wendungen, absolut empfehlenswert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich möchte gerne mit euch ein Experiment wagen. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei einfach mitmacht. Ich brauche dafür ein paar Vorschuss-Lorbeeren, ist vielleicht das falsche Wort. Ich brauche eigentlich nur euer Vertrauen. Ich würde euch nämlich gerne in einen Film reinschicken, der am Donnerstag bei uns in den Kinos angelaufen ist, ohne euch viel darüber zu erzählen. Ich würde euch quasi nur ganz wenig über diesen Film erzählen. Ich würde euch verraten, dass er Berlin Syndrome heißt. Ich würde euch erzählen, dass Theresa Palmer und Max Riemelt die beiden Hauptrollen spielen. Dass es ein australischer Film ist, eine australische Produktion, allerdings größtenteils in Berlin gedreht. Kann man drauf kommen, Berlin Syndrome, also der Drehort, der Hauptdrehort ist Berlin. Und ich würde euch von der Story gerade mal so viel verraten. Theresa Palmer spielt eine australische Touristin, Claire, die nach Berlin reist, weil sie gerade auf Welttrip ist. Da lernt sie Andy kennen, gespielt von Max Riemelt. Die beiden verknallen sich Hals über Kopf ineinander und verbringen eine heiße Nacht miteinander. Punkt. Das war's. Kein Wort mehr. Und ich würde euch bitten, wenn ihr da reingeht, guckt euch vorher keinen Trailer an, lest keine Filmbewertung, lest überhaupt nichts weiter über diesen Film, geht in einen Film rein, in dem sich 2 Menschen flüchtig begegnen, sich Hals über Kopf verlieben, eine heiße Nacht miteinander verbringen und was dann passiert, lasst das im Kino auf euch wirken. Je weniger ihr wisst, desto besser ist es. Mehr möchte ich zu diesem Film nicht sagen. Ich habe euch auch extra keinen Ausschnitt aus dem Film rausgesucht, weil die alle meiner Ansicht nach viel zu viel verraten. Allein über Stimmung und so weiter. Alles blöd. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Läuft seit Donnerstag. Berlin Syndrome. Geht rein. Mich hat er so weggehauen, dass ich sofort das Angebot gerne angenommen habe, mich mit dem Hauptdarsteller, dem männlichen, Max Riemelt, zu treffen, über diesen Film zu unterhalten. Wundert euch nicht über das, was ihr gleich hört, von wegen schönes Wetter und Dachterrasse. Wir haben dieses Interview nicht heute aufgezeichnet, sondern bereits vor ein paar Tagen. Und da war tatsächlich schönes Wetter in Berlin. Hier ist eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova, nicht im Studio, sondern auf dem Dach unseres schönen Gebäudes, weil ausnahmsweise mal ganz kurzfristig in Berlin die Sonne scheint.
Ja.
Und da hat Max Riemelt gesagt,
wir müssen raus.
Studio, wir müssen ganz dringend raus an die frische Luft und in der Sonne sitzen. Max, schön, dass du da bist. Vielen Dank erstmal fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Es ist ja jetzt nicht so, dass du dich mit intensiven Rollen in intensiven Filmen nicht auskennen würdest, aber im Vergleich zu allem, was du bisher gemacht hast, wie intensiv war es für dich, nochmal jetzt in diese Rolle in Berlin Syndrome zu schlüpfen?
Ja, also generell ist es schwer, Filme und Rollen miteinander zu vergleichen. Aber die Vorbereitung, muss ich sagen, zu diesem Film war dann doch schon sehr intensiv, weil der Anspruch der Regisseurin ein relativ hoher ist, also was dann die Natürlichkeit und das Verständnis von Schauspieler zu Figur angeht, doch sehr hoch ist. Und ich war sehr beeindruckt davon, wie offen und ehrlich wir uns begegnet sind, wie wir uns direkt halt über unser Leben und Situationen in unserem Leben erzählt haben, um dann halt auch Gleichnisse zu finden, die vielleicht den Figuren also gerecht werden oder sie besser erklären und ihre Psychologie irgendwie ergründbar machen. Und wir haben auch viele Schauspielübungen gemacht. Wir haben eine Choreografin gehabt, mit der wir gearbeitet haben, um halt die körperlichen Szenen, die Sexszenen halt auch leichter und organischer zu machen und dann auch der Figur näher zu kommen.
Du spielst Andy, einen Englisch- und Sportlehrer, der auf der Straße in Berlin eine australische Touristin kennenlernt. Wie viel darüber hinaus würdest du selber über die Story noch preisgeben?
Der Andy, der auch noch im Osten aufgewachsen ist, der eine Diskussion mit seinem Vater hat, über die Vergangenheit, über das Trauma, das die Leute aus dieser Zeit noch haben und die Mentalität und die Ansichten, die auch noch mitschwingen oder Diskussionsbasis sind für die beiden.
Und der ein klarer Gegner dieser ganzen Ostalgie-Nummer ist, dieses ganzen in der DDR wäre auch nicht alles schlecht gewesen geredet.
Also das ist noch ein Diskurs, der da geführt wird und auch diese Umwelt, also diese Umgebung, die Wohnung, auch eine Metapher für die Unterdrückung in dieser Zeit, in diesem Land, wie sie improvisieren mussten und mit der Situation sich anfreunden mussten, um zu überleben oder um das Beste halt draus zu machen. Genau.
Zu diesem Verhältnis, was sich mit der australischen Touristin entwickelt, wie viel, meinst du, darf man dazu im Vorfeld wissen?
Ich finde, man sollte den Film
so unbeschwert,
wie möglich, genau wie möglich erfahren, weil der Effekt dann einfach viel größer ist und den Schock, den man erleidet, wenn man jemanden, den man vermeintlich für charmant und gut gehalten hat, dann wenn der sich dann wandelt, ist natürlich viel größer und auch diese Dynamik, die Mechanismen, die da ablaufen halt in dieser Umgebung, wenn man die dann mitverfolgt, ohne jetzt das abgleichen zu müssen mit irgendeiner Information, ist natürlich viel, viel besser, ja.
Kannst du uns was drüber verraten, wie du das mit deiner Filmpartnerin Theresa Palmer angegangen bist? Du hast die körperlichen Szenen angesprochen, aber mich interessiert vor allem auch das Zusammenspiel in den wortlosen Szenen, die ich genauso wichtig finde.
Also wie gesagt, wir haben mit einer Choreografin zusammengearbeitet, die uns auch erklärt hat, wie wichtig es ist, miteinander den Raum zu erfüllen. Also was jetzt das Körperliche angeht, fässt man sich halt an oder macht halt Atemübungen zusammen, um sich dessen bewusst zu werden, was der andere ist. Also um halt eine Brücke zu schlagen zum ja, zum Körper des anderen quasi. Und das merkt man dann halt. Also eine gewisse Vertrautheit oder Entspanntheit, die es dann halt möglich macht, darauf aufzubauen. Also auch wenn es eine Kälte ist, muss die ja auch ein Fundament haben.
Habt ihr diese Brücke schnell bauen können? War die schnell stabil oder ist die ein paar Mal eingekracht?
Ja, nee, also die wurde stetig aufgebaut und wir haben 2 Wochen in Berlin vorbereitet, wo es um das grobe Kennenlernen ging, um ja, so eine Art und Weise, wie man miteinander arbeitet. In Australien, wo wir auch gedreht haben, in Melbourne, gab es dann auch nochmal eine kleine Vorbereitung, weil es da dann um die Szenen in der Wohnung ging. Also da war es dann wirklich wie so eine Art Kammerspiel, wo wir dann wirklich sehr intensiv miteinander zu tun hatten und dann merkt man das, denke ich, auch in der Arbeit, also diese Lust.
Ich überlege zum Ende des Interviews gerade, ob ich mal ausprobiere, 30 Sekunden lang keine Frage zu stellen. Okay. Ich spiele damit an auf das Zitat von Jim Rakete,
ja,
der gesagt hat, wenn Max Riemelt mal 30 Sekunden oder eine halbe Minute, hat er, glaube ich, gesagt, ja, nichts macht, dann springt er.
Ah ja, nee.
Fängt er an, auf der Stelle
Tagesform, zu also so gut kennen wir uns auch nicht, aber ja, also ich habe auch meine Wege irgendwie Leute kennenzulernen beziehungsweise eine Energie zu nutzen irgendwie, die ich dann halt auch wieder aufbringen muss. Also da ging es ja um ein Fotoshooting, wo man dann halt auch irgendwie was Gewisses mit reinbringen soll in die Bilder. Und es war natürlich aufregend und mit anderen Schauspielern noch vor der Kamera zu stehen und wirklich Bilder zu inszenieren, die vermeintlich dann auch richtig gut werden. Und die waren auch sehr gut. Und ja, ich weiß nicht, also jeder Tag ist anders und damit auch meine Form und genau, da gibt es nicht nur den einen Max.
Ich fand, heute warst du in Topform.
Dankeschön.
Ich bedanke mich herzlich bei Max Riemelt für den Besuch in eine Stunde Film, beziehungsweise hier auf unserer sonnigen Dachterrasse. So schlecht haben wir es nicht gehabt, glaube ich. Danke dir, wünsche viel Erfolg noch, nicht nur für den jetzt am Donnerstag startenden Berlin Syndrome, ein großartiger Arthouse Psycho-Thriller der miesesten Art, das am Ende noch kurz irgendwie hinten dran gehängt und viel Erfolg auch beim Crowdfunding zur Fortsetzung von Freier Fall, das habe ich gelesen, dass ihr versucht, Geld zusammenzukriegen, um eine Fortsetzung davon drehen zu können, auch dafür alles Gute.
Vielen Dank, Dankeschön.
Die Sendung hier heißt ja nicht ohne Grund eine Stunde Film. Deshalb reden wir jetzt noch über einen, der auch am Donnerstag startet und ja, wahrscheinlich spätestens seit dem Erfolg von Das Schicksal ist ein mieser Verräter boomen Jugendbuchverfilmungen im Kino. Einige davon sehr gut, andere davon nicht so doll. Deshalb lohnt sich's immer, einen Blick drauf zu werfen, wenn eine neue rauskommt. Auf den Zug mit aufspringen. In dieser Woche will der ja vermutlich wirklich längste Filmtitel des Jahres 2017. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagt man. So heißt der Film nach der gleichnamigen Romanvorlage von Lauren Oliver. Anna Wollner hat sich den Film für euch schon mal angeguckt.
Du sollst nicht hexen, wenn du fällst. Keine Angst. Meine beste Freundin stirbt schon nicht als Jungfrau.
Bau, chicke Bau, wow.
Oder hast du es etwas schon vergessen?
Heute ist dein großer Tag. Premierenfeier.
Noch ahnt Sam, gespielt von Zoe Deutsch, nicht, dass ihre beste Freundin hier gerade hellseherische Fähigkeiten an den Tag legt. Ja, es soll Sams großer Abend werden. Auf einer Party bei ihrem Mitschüler, 2 Tage vor Valentinstag, hat ihr Freund versprochen, sie zu entjungfern. Sam hat, das schimmert schon ein wenig durch, eigentlich das perfekte Teenagerleben. In der Highschool ist sie beliebt, gehört mit ihrer Mädelsklicke zu den Coolen in der Cafeteria. Ihr ganzes Leben liegt noch vor ihr.
Ich kann's nicht glauben, dass die Highschool fast vorbei ist.
Aber wir haben alles richtig gemacht, haben mit den heißesten Typen geknutscht und die abgefahrensten Partys mitgenommen.
Jetzt kommt das dicke Aber. Auf dem Weg von der Party nach Hause haben die Mädels einen Autounfall und Sam stirbt. Doch als wäre nichts gewesen, wacht sie am nächsten Morgen wieder auf. Nur dass der nächste Morgen nicht der nächste Morgen ist, sondern der letzte. Und sie den letzten Tag ihres Lebens immer und immer wieder durchleben muss.
Hey sexy Lady!
Was trödelst du so?
Tut mir echt leid, ich hatte einen Albtraum, ich komme nicht richtig in die Gänge. Was ist passiert gestern Nacht?
Oh, entschuldige. Ich habe ewig lang mit Patrick telefoniert, vielleicht so bis 3 Uhr. Wo wir gerade drüber sprechen. Schon aufgeregt wegen heute Abend?
Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagt man, klingt wie eine Mischung aus und täglich grüßt das Murmeltier und Mean Girls. Und wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagt man, ist tatsächlich auch eine Mischung aus und täglich grüßt das Murmeltier und Mean Girls. Die letzten Stunden ihres Lebens, vom Weckerklingeln morgens um 6.30 Uhr und dem tödlichen Aufprall um 0.39 Uhr laufen immer und immer wieder gleich ab, bis Sam merkt, dass es an ihr liegt, Variationen in das Geschehen zu bringen.
Vielleicht war wirklich
wirklich alles irgendwie miteinander verbunden. Vielleicht kann ein Vogelschwarm tatsächlich ein Unwetter verursachen. Und alles, was geschehen ist, kann wieder ungeschehen gemacht werden. Vielleicht können Dinge sich verändern.
Sam macht eine charakterliche Entwicklung durch. Von total genervt und zynisch bis zum Gutmenschen. Mal im Schnelldurchlauf und mal mit Zeit für die kleinen Nuancen der charakterlichen Veränderung spielt der Film von Regisseurin Wai Wu-so-young immer und immer wieder das gleiche Szenario durch, nur eben mit einer neuen, reifer werdenden Sam.
Denkst du, ich bin ein guter Mensch?
Natürlich denke ich, du bist ein guter Mensch, ich meine. Aber es ist eigentlich, egal was ich denke, wichtig ist doch, was du denkst.
Nein, ich mein's ernst, wieso denkst du, ich wäre ein guter Mensch?
Ich kann mich erinnern, als du noch klein warst. Da hast du die Pferde im Stall ständig abwechselnd geritten, damit sich keins von ihnen ausgeschlossen fühlt.
Young und die Drehbuchautorin Maria Magenti haben dabei ein Gespür für die Charaktere und die sich wiederholenden Momente. Figuren, die im ersten, zweiten und dritten Durchgang blass erscheinen, bekommen durch die scheinbare Routine ihrer Handlung plötzlich eine emotionale Tiefe. Ähnlich wie gerade schon beim Netflix-Hit Tote Mädchen lügen nicht, geht es hier vor allem um Mobbing und die Auswirkungen auf Täter und Opfer. Und Sam gehört, gerade am Anfang, eben zur Täterseite.
Soziopathin auf 12 Uhr.
Was haben wir eigentlich gegen Julia? Wieso interessiert dich das auf einmal?
Gestern hattest du noch Angst davor, dass sie dich beißen könnte.
Das ist doch schon ewig her.
Das war gestern.
Auch wenn der Film am Ende einen Ticken zu sehr mit der Moralkeule schwingt, getreu dem Motto, jeder ist für sein eigenes Handeln verantwortlich, ist, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagt man, eine jener Young Adult Roman-Verfilmungen, die durch den guten Cast, die düstere Kamera und seinem Feingefühl für die Protagonisten so schnell nicht mehr loslässt.
Wenn ich ein und denselben Tag immer wieder erleben werde, will ich daraus einen Tag machen, der etwas bewirkt. Nicht nur für mich.
Damit habt ihr doch etwas an der Hand für die kommenden Tage, fürs vielleicht nächste Wochenende, je nachdem, wie sich das Wetter so entwickelt. Im Kino, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagt man neu. Ab Donnerstag draußen genauso Baywatch. Für die, für euch, die vielleicht ein bisschen einfach nur, im Kino rumspacken wollen. Es ist ja auch mal erlaubt zwischendurch. Einfach ins Kino gehen, um Spaß zu haben und nicht so viel nachdenken zu müssen. Oder ihr gebt euch quasi das Gegenteil von Baywatch, nämlich Berlin Syndrome. Einen der düstersten und heftigsten Thriller, die ich seit langem gesehen habe. Toller Film mit Theresa Palmer und Max Riemelt in den Hauptrollen, seit Donnerstag bereits im Kino. So oder so wünsche ich euch eine schöne Woche bis nächsten Dienstag. Dann sehen wir uns wieder zu einer Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Tom Westerholt ist raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.